Von der Umwelt zur Unswelt. Dafür steht mein heutiger Gast. Sie ist Projektmanagerin, Autorin, Speakerin und Herzensbotschafterin. Was sich hinter einer Herzensbotschafterin verbirgt und was dies mit Lösungen zur Transformation zu tun hat, klären wir in den nächsten 25 Minuten. Und Lösung passt natürlich perfekt zu meinem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Astrid Beger, bei 5 nach 12. Wir kennen uns zwar aber eigentlich auch nicht so richtig, ne, Astrid? Mhm. Darum bin ich ehrlicherweise wirklich sehr gespannt auf das heutige Interview, unser erstes persönliches Treffen. Ja, und liebe Astrid, Lernen und Neues aufbauen sind deine Schwerpunkte.
So ist es.
Wissen und Lebensfreude sind die Rohstoffe, die sich bei Gebrauch vermehren. Ich weiß nicht, ob das Zitat konkret von dir ist, aber ich fand es fantastisch. Was würdest du zu dir ergänzen wollen?
Ergänzen möchte ich, dass ich Barrieren aus dem Raum schaffen will und das schon von klein an, da immer wieder mandatiert wurde, vom Klassensprecher bis hin zu meinen Beratungsrollen. Mich als Unternehmer verstehe und ergänzen möchte ich an alle Arbeitgebenden, die zuhören, dass Projektmanagement ein sehr unterschätztes Wort ist.
Da bin ich wirklich gespannt, weil das Wort Projektmanagement nehme ich, glaube ich, auch sehr oft in meinem eigentlichen Job in den Mund. Da werden wir auf alle Fälle vorbeikommen. Liebe Astrid, Krisen über Krisen, ständige Veränderungen, ungewisse Zukunft. Und dann kommt noch die Wissenschaft mit ihrer Klimakrise. Die einen sagen, naja, kann man eh nichts machen. Die anderen sagen, naja, da geht dann sowieso die Welt unter, also ist sowieso Wurst. Also, was sagst du diesen Gesprächspartnerinnen an der Stelle?
Planorientiert vorgehen hilft wie im Projekt, denn der Plan macht den Kopf frei fürs Wesentliche. Das Erste ist anzuerkennen und vielleicht in anderen Worte zu geben, die wenig Emotionen enthalten. Ja, so ist es.
Okay, was ist der Plan?
Der Plan ist zu erkennen, dass wir, egal wie alt wir sind, egal welche Wissens-, Expertise-, Schwerpunkte wir haben, wir sind zusammen im Beginn einer neuen Erdzeit. Und das ist unsere Show. Und da werden wir jeden, wirklich jeden ausnahmslos brauchen, um das, was dieser Mensch kann, mit einzubringen. Aber die Befreiung von diesen ganzen Barrieren im operativen Doing, die ist das, was wir mit den Herzensbotschaften anschieben wollen. Wir wollen die Menschen dazu stärken, ihre eigene Stärke zu finden.
Sehr spannend. Das war, glaube ich, die perfekte Überleitung, denn ich glaube, die Herzensbotschafterin schiebt man einfach noch dazwischen, bevor wir die Welt retten. Aber vielleicht schließt das eine das andere ja gar nicht aus. Also die Herzensbotschafterin, ihr habt einige Herzensbotschafterinnen, verschiedene, ein Buch geschrieben, Die Frau, die ich sein will. Und ja, für diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, hier die Aufforderung, unbedingt mal reinzusehen. Ich habe es schon gesagt. Aber was sind denn die Herzensbotschafterinnen, liebe Astrid?
Die Herzensbotschafterinnen kennen sich nicht. Oder um deinen Einleitungssatz zu haben, sie kennen sich. Also es war ein Kreis Deutschland, Österreich, Schweiz. Es sind mehr als 15, die mitgeschrieben haben, die sich nicht kennen. Auch die, die uns eingeladen hat, kennt uns nicht, kannte uns nicht. Wie im Projekt muss ich sagen, je mehr Menschen und je mehr Zeit, die sich schon kennen, umso mehr erhöht sich das Risiko. Das erläutere ich jetzt nicht, dafür reicht nicht die Zeit. Aber es hat das Buchschreiben vereinfacht, dass wir uns nicht kennen, dass wir uns persönlich nicht sehen, dass wir uns also isoliert auf das virtuelle Arbeiten an einem gemeinsamen Buch verbindlich zusammenfinden. Wir haben einen Vertrag gemacht mit der Projektverantwortlichen Daniela Landgraf, die als Herausgeberin auch auf dem Titel des Buches steht. Wir sind hinten mit den Fotos und Daniela ist die, die die Idee hatte mit Leuten, die sie teils noch gar nicht kennt, die aber in ihrem Netzwerk bekannt sind, ein Buch zu schreiben. Und das passt zu dem Wort, das ich im Kapitel erkläre, dem Anthropozän, der Erdzeit der Menschlichkeit, wie ich das nenne. Und diese Erdzeit der Menschlichkeit braucht natürlich den Menschen, braucht viel mehr. Wir brauchen mehr Bücher, mehr Podcasts, mehr Social Media. Wir brauchen mehr Daten und einen klügeren Umgang mit Daten.
Spannend. Ich glaube, jetzt sind eine Menge Zuhörerinnen neugierig geworden. Also man muss sich vorstellen, im Grunde genommen lernen ja die Autorinnen von sich aus dem gemeinsamen Buch. weil sie sich noch nicht kennen.
Ja.
Und nicht nur die Leser.
Ja, oh, und wir sind auch alle Phasen der Teambildung durchlaufen. Also wir sind alle Storming-Phasen durchlaufen. Wir haben auch Chef-Impostert. Also wir haben kurz vor Veröffentlichung mehr als eine Person gehabt, die am liebsten das eigene Buch wieder rausgenommen hätte, das eigene Kapitel, meine ich, rausgenommen hätte, weil die anderen Kapitel so stark geworden sind, muss meins raus. Und der Vertrag, den wir gemacht haben, das Geld, was wir auch dann einander bezahlen, das hilft. Das schafft die Verbindlichkeit und das Team, das dann sagt, ne,
So, mehr lösen wir nicht auf. Wir haben hoffentlich eine Menge Spannung erzeugt und viele schauen in das Buch rein. Ich kann dazu auf alle Fälle animieren an der Stelle. Dein Kapitel, was du geschrieben hast, lautet von der Umwelt zur Unswelt, so wie ich in unseren heutigen Podcast auch eingestiegen bin. Worauf darf man sich darin freuen?
Auch auf die Leichtigkeit, auf das Druck rausnehmen können wir uns freuen. Können wir auch ehrlich. Das Erste ist anzuerkennen, dass wir nicht die erste Generation mit Gefühlen sind. Alle Gefühle sind schon beschrieben worden. Es gibt dazu Bilder, es gibt dazu Lieder, es gibt dazu Texte. Und wir können also ganz mit Bewusstsein sagen, Secondhand ist jedes Wort. Wenn wir mit unserer eigenen Expertise von Wissenschaftsexperten also irgendwas verstehen, dann müssen wir die stille Post gern einpreisen. Wenn ein Missverständnis passiert, ja, dann müssen wir einfach selbst liebevoll darauf reagieren können. Ja, so geht Lernen. Und wie lernt ein Kind laufen? Von Fall zu Fall, von Hinfallen zu Hinfallen.
Ich habe es heute ganz einfach, liebe Astrid. Ich zitiere dich immer wieder und ping dich sozusagen an. Und der Begriff Unswelt, hast du geschrieben, kann dabei ein Ass im Ärmel sein. Also was ist jetzt die Unswelt? Bei Umwelt hat, glaube ich, jeder ein Bild. Bei Unswelt bin ich mir da noch nicht so sicher. Wie ist dein Bild? Was ist die Unswelt?
Aber das, was viele, die das Buch gelesen haben und mit mir darüber reden, nicht erfragen, da bin ich gespannt, ob du noch drauf kommst, das sind die Quellen, das Literaturverzeichnis, hochspannend. Das Wort Unswelt macht Barrieren weg, es entfernt Druck, es nimmt Druck, es entfernt Barrieren. Das Wort Umwelt ist für mich nicht mehr adäquat, ist unmodern. Die alten Ägypter hatten anscheinend kein Wort für Tiere. Erklär du mir mal, warum.
Ich bin sprachlos, wie du merkst.
Was erzeugt eine Sprache, in der wir das Wort Tiere nicht kennen?
Dass alle gleich sind, dass es keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier gibt?
Das Wort, ja, also in dem, eben das, wir trauen uns das kaum auszusprechen, aber das Wort Tiere hat ausschließlich den Sinn und Zweck, uns von anderen abzugrenzen. Es ist ausschließlich ein abgrenzendes Wort. Ich hatte mal eine Zusammenarbeit mit Schweizern und ich scheine die wahnsinnig gemacht zu haben mit meiner norddeutschen Sprache. Die haben mich irgendwann gebeten, um mich verstehen zu können, mal nach vorn zu gehen und pantomimisch das, was ich immer sage, vorzumachen. Und zwar die Worte Schnittstelle und auseinandersetzen. Wenn ich die Schnittstelle pantomimisch darstelle, ist das was Separierendes. Aber wenn ich über Schnittstellen rede, meine ich ganz und gar nichts Separierendes. Auseinandersetzen, pantomimisch dargestellt, ist auch nicht das, was das Unternehmen damit meint. Tiere, wozu?
Ich glaube, jetzt sind alle ins Nachdenken gekommen an der Stelle. Und lass uns ein Stück tiefer einsteigen. Warum brauchen wir das Begriff Tiere nicht mehr? Oder das Denken sollten wir an der Stelle aufbrechen?
Jetzt halte ich mich am Tisch fest. Wir Menschen sind Holobionten. Es gibt eine Fernsehserie, die zu den vielen gehört, die ich sehr gerne gucke. Star Trek Deep Space Nine, da gibt es eine Spezies, die mit einem Symbionten leben. Das heißt, es gibt ein Lebewesen in diesen Humanoiden, das den Tod des Wirtes überlebt, wenn es rechtzeitig entfernt wird aus dem Körper und einem neuen Körper eingepflanzt wird. Diese Symbionten in Star Trek sollen 2 bis 3 Kilo schwer sein. Und speichern mehr Informationen, als der Wirtsmensch in sich speichern kann, was für IT-Leute einfach leicht zu verstehen ist. Und Das Ganze wurde Anfang der 90er filmisch veröffentlicht. Anfang der 90er gab es eine Professorin, ich glaube aus den USA, die nachgewiesen hat, dass wir Menschen Holobionten sind. Das ist nicht der Symbiont und das sind nicht die 2 Kilo en bloc, aber wir sind Holobionten. Das ist trivial für alle, die in der Medizin und in der Chemie und in der Anthropozänforschung sind. Wenn ich aber auf der Straße oder im Wirtshaus von Holobionten rede, dann ist das nicht das, aha, klar, Logo. Wir sind nicht wie ein Wasserglas, also unsere Haut ist nicht wie ein Wasserglas fähig, Dinge draußen zu halten. Unsere Haut nimmt auf, mehr als wir sehen können. Das Unsichtbare spielt eine große Rolle für unsere langfristige Gesundheit, für unsere Wahrnehmung der Welt, für unser Wirken in der Welt. Das Unsichtbare, egal wie wissenschaftlich es ist, ist gar nicht so schwierig. Wir müssen die Barrieren nur nehmen, indem wir uns fragen, ob wir schon an Unsichtbares glauben, ob wir an Zusammenhalt, Freundschaft oder Liebe glauben. Wenn ja, ist der Sprung zu Unsichtbarem sowieso bereits gesprungen. Wir sind so viel weiter, wir sind so viel stärker, als uns der Krisenmodus oft glauben lässt. Das anzunehmen, das ist nichts weiter als Arbeit.
Jetzt sind wir ja gerade im Krisenmodus, ne? Auf verschiedensten Ebenen. Ich möchte da ganz bewusst gar nicht drauf eingehen. Aber wie bekommen wir denn deiner Meinung dann, kommen wir aus diesem Krisenmodus raus? Was wäre deine Idee dazu? Weil den Teil des Films kenne ich nicht, ehrlicherweise. Und das neue Ungewohnte schreckt ja auch wieder den einen oder anderen ab. Wie nehmen wir alle Menschen auf der Reise mit?
Durch Lernen, und da kommen auch Arbeitgebende mit in die Pflicht. Das Lernen braucht also eine vollkommen neue Wahrnehmung. Ich kenne nur Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf Lehrgänge schicken, die zum direkten Job oder zu der direkten Chance, dem Potenzial, passen. Aber das hilft nicht mehr. Das ist absolut gestrig. Wir brauchen das zwar auch noch, aber wir brauchen vor allen Dingen das, was ich mit meiner eigenen Wortschöpfung frei-frei lernen nenne. Frei-frei heißt ziellos lernen. Wir brauchen dafür Zeit, Kapazitäten, Budget. Wir brauchen mehr Podcasts, mehr Bücher, mehr Reden, mehr Diskussionskreise. Frei-frei. Mit der ersten Abteilung, die ich mal geführt habe, treffen wir uns noch ab und zu. Wir haben jetzt, je älter wir werden, immer mehr Krankheitsgeschichten. Und ich versuche so lange schon einen ganz ernsthaften, ernst gemeinten, gut gemeinten Vorschlag da anzubringen. Es klappt noch nicht. Ich schlage vor, wir suchen 2 Locations. In der ersten bleiben wir für die Vorspeise und sprechen ausschließlich über Krankheiten. Wer keine hat, muss sich eine anlesen oder ruhig sein. Und dann gehen wir zum Hauptgang in das 2. Lokal. Da sprechen wir gar nicht mehr über Krankheiten. Ich stelle mir das super vor. Wir kriegen nämlich im Vorspeisenrestaurant die Informationen, die uns vom System sonst vorenthalten werden. Ich kriege da die Tipps, die ich brauche in meiner Sprache, die ich verstehe. Und habe danach einen entspannten Abend, bei dem ich weiß, jetzt geht es wirklich um alles andere. Und in der heutigen Zeit gibt es genug anderes. Dieses Lernen und dieser Lernhunger, der ist aber stigmatisiert. Lehrende Dokumentarfilme im Kino, ja, wo laufen die? Arthouse-Kino, Dienstagmittag um 12. Und das ist unser größter Hinderer. Das ist unser Chancenvernichter, weil wenn wir Daniel Düsentrieb oder in Genderdeutsch Daniel und Daniela Düsentrieb wollen, dann brauchen wir frei Lernkapazitäten, ja, und Leute, die es uns vormachen, dass ich verstehe, dass das nicht wehtut, nicht schlimm ist und dass das mit im sozialen System integriert wird.
Die Frage hatte ich mir eigentlich für später aufgenommen, Astrid, aber eigentlich ist das jetzt ein perfekter Elfmeter. Du hattest mal gesagt, zielloses Lernen gehört zum klugen Konsum. Das passt, glaube ich, gerade perfekt. Das klang jetzt zwar nicht ziellos, dein 2-Restaurant-System, aber Konsum von Lernen natürlich allemal. Jetzt habe ich aber das Gefühl, wir leiden ja als Gesellschaft sowieso schon an einem Informations-Overkill. Also viele sind ja heute schon mit den zur Verfügung stehenden Informationen an allen Ecken und Enden überfordert. Wird es nicht dann noch undurchsichtiger und noch schwieriger, den Lösungsweg zu finden?
Da stehe ich ja auch am Anfang, kann das nicht beantworten, kann aber auf die Einleitung Bezug nehmen. Der Konsum an sich hat jetzt schon eine Veränderung. Vor 20, 30 Jahren war das Aussprechen des Wortes Konsum anders, wenn wir es in eine Skala, ob es gut oder böse ist, ob es hilfreich ist oder Malus enthält, war Konsum vollkommen anders. Heute in der Nachhaltigkeitsdebatte bekommt Konsum das Gefühl mitgeliefert, das uns Druck aufbaut oder das uns das Gefühl gibt, wir sind der Schaden. In dem Anthropozän, in der Erdzeit der Menschlichkeit, wird vielleicht eine Hülle draufgesetzt, dass ich doch noch, trotzdem noch eine Aufgabe haben soll. Ich bin aber der Schaden, Konsum ist der Schaden. Aber genau das ist es, wovon ich Menschen so gerne wegbringen will. So gerne. Der Konsum. Stell dir vor, ich wäre so reich. Ich könnte mir jedes Jahr zum gewissen Datum von Schreinereien die tollsten, neuesten Essmöbel machen lassen. Wird dann also zur Vernichtungsparty einladen, um die letztjährigen Möbel gemeinsam im Garten zu vergraben, weil diese Möbel biopositiv wirken. Re-Doppelpunkt generativ. Das ist Wissenschaft. Das heißt, sie sollen die Bodenbakterien, die ja in unserem Körper ein- und ausgehen, heilen und nicht mehr reduzieren. Sie sollen sie bestehen lassen und heilen. Wir verlieren Boden seit dem Kaiserreich, dem letzten deutschen Kaiserreich. Wir verlieren Oberboden, wir verlieren Boden auf dem Boden auf der Erde. Und das trifft jeden von uns. Wir brauchen mehr Humus, mehr Boden, mehr Bodendaten, mehr Bodenkompetenz. Und das ist schwer vorzustellen, sehr schwer vorzustellen, wenn ich in Berlin Mitte oder in München Zentrum oder in Frankfurt im Bankenviertel oder im sonst wo kleinen Dorf, wo eine Fabrik mit einem Hidden Champion ist, sitze und einen Büroarbeitsplatz habe, wenn die E-Mails bing, 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 bing machen und mir erzählt plötzlich mein Chef, ich soll frei lernen, zum Beispiel über den Boden, der dann denke ich auch, hat der sonst oder die sonst nichts mehr zu tun. Das kann doch nicht der Ernst sein. Ja, doch, aber es kann der Ernst sein. Diese Ideensysteme. Die Ideensysteme in Unternehmen, die haben häufig einen schlechten Reifegrad in meinem Beobachten. Da kommt klein-klein raus, da kommen aber keine großen Ideen. Wir brauchen aber die großen Ideen, die kommen nur durch eine kreative, freie Umgebung. Deswegen frei-frei ist nicht ziellos, sonst hätte ich ja ziellos gesagt. Es ist frei-frei. Es ist befreit von Zwängen und es ist befreit von dem, du darfst es jetzt nicht, sondern im Gegenteil, ich bin eingeladen dazu. Aber es ist die Pflicht, darüber zu reden.
Ich wurde mal gefragt, ob ich mich ärgere, wenn den Podcast niemand hört. Und ich habe geantwortet, ist mir nicht egal, aber ist nicht schlimm, weil ich lerne mit jedem Gesprächspartner, mit jeder Gesprächspartnerin dazu. Und alleine ist das für mich schon das Highlight an der Stelle. Du hast gesagt, wir sind im Weltzeitalter der Menschlichkeit. Und ich habe gesehen in einem der Vorträge ein Zitat, weiß nicht, ob du das öfter nutzt, aber ich habe es zumindest entdeckt von Mae West, einer Schauspielerin. Und das Zitat lautet, wann immer ich zwei Übeln gegenüberstehe, wende ich mich dem zu, dass ich noch nicht ausprobiert habe. Das fällt mir an der Stelle gerade ein.
Toll.
Was heißt das? Also was gehen wir als erstes an, um die Welt zu verbessern?
Die ganz eigene Stärke. Wenn du in eine Verhandlung gehst mit Kollegen, KollegInnen, die du lange kennst, in einer Verhandlung, die wirklich hart auf hart geht, lernst du sie neu kennen. Leute werden plötzlich weich, wo du denkst, oh nö, jetzt nicht. Wo du dir wünschst, dass du das Mikro abdrehen kannst in der Verhandlung. Aber das liegt an dem eigenen Gefängnis im Kopf. Es liegt an dem eigenen Nichtzulassen der eigenen Schwäche oder eigenen Stärke. Ich glaube, dass wir verpasst haben, dass wir dazu uns gegenseitig befreien. Ich habe einen Job, in dem ich in vielen verschiedenen Disziplinen, sagt man immer, unterwegs war. Und ich höre so häufig Sätze, die mir suggerieren, dass ich es eigentlich gar nicht kann. Also ich leite ein Projekt und kriege suggeriert, nö, das ist kein Projekt. Oder nö, du leidest nicht. Ich vermeide Krisen, war ja keine Krise, dann denke ich, genau, ich habe sie ja vermieden. Aber dieses ist eine kulturelle Frage, wie wir Worte benutzen und mit welchem Ansinnen. Also ob wir die Worte nutzen, um das Gegenüber stärker zu machen, im Guten in die eigene Stärke zu bringen. Oder ob wir die Worte doch nutzen, um eine ungute Hierarchie, es gibt nur einen oder nur die Harten kommen in den Garten, damit zu erzeugen. Das klingt alles so nach einer, poetisch, philosophisch, auf Worte konzentrierten Welt. Nee, das wirkt direkt auf Operatives. Das wirkt direkt auf Kennzahlen. Das wirkt sich direkt in Produktivität aus.
Ist das so? Weil ich glaube, die meisten, die dir wahrscheinlich an der Stelle gegenüber sitzen, sagen, sorry, wir haben hier harte Kennzahlen, Kosten, Druck, Ertragsziele, ist alles schön und gut. Wir verlieren uns gerade in Diskussionen, die mit unserem ureigenen Geschäft nichts zu tun haben. Macht das Sinn?
Ja, absolut macht das Sinn, denn umgekehrt ist ja das, was jetzt Erfahrung und Realität ist. Ich saß am Tisch, als ein Unternehmensvorstand neu war für eines der Zukunftskonsumprodukte, zu der Zeit, als das noch als Utopie galt. Und das hatte ich noch nie vorher erlebt, dass ein neu berufener Vorstand sich offensichtlich für seinen Job schämt.
Okay, möchtest du noch ein paar Sätze mehr dazu verlieren?
Ja, diese Wagnis, natürlich heißt Unternehmertum, dass ich was unternehme, wenn Erfolg von Folgen kommt, wenn Führungskraft die Kraft im Team ist, dann habe ich natürlich das Risiko, dass was schief geht. Ja, klar. Aber wie geht denn die Welt dann hinterher damit um? Ich will die große Idee, also wenn ich Produzent bin von Maschinen oder so, dann möchte ich natürlich auch die kleinen Optimierungen, bessere Schrauben, bessere Schmierstoffe für die Anlage, ja. Ich will aber auch die großen Hübe in Produktideen. Und ich muss da, ich muss Failure zulassen. Ich muss wirklich die lustigen Fehlschläge zulassen und das darf auch mal Geld kosten.
Du hältst ja Vorträge und ich habe gesehen, in einem Vortrag geht es darum, sozusagen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit und Projektmanagement zusammenbringen. Also so wie ich der Überschrift entnommen habe, ich habe den Vortrag leider noch nicht gehört, dass das definitiv zusammengehört, also die neue Erdzeit und das Projektmanagement. Willst du uns so einen kleinen Einblick
Den
Impuls geben?
Ja, das ist diese gesamte Arbeitswelt, die in meinen Augen remotisiert gehört, remote, also vom Ort entkoppelt, wo immer es Sinn macht. Und projektisiert heißt immer die Aufgabe und das Mandat auf Zeit. Ich kenne Leute, die lange in verantwortungsvollen Positionen waren. Wenn die Position verlassen, machen sie vor allen Dingen das hier, Sport und Schlafen. Die schlafen. Und dann fängt die eigene Kreativität an. In einer projektisierten Welt, wo es völlig normal ist, dass meine Mandatierung und meine Aufgabe zu einem gewissen Zeitpunkt oder bei gewissen Erreichungen erstmal pausiert. Und da kann ich dann ein Segeltor dranhängen oder ein Haus bauen oder ein Bild malen, weil ich weiß, ich muss keine Angst haben. Ich brauche nur die Hand heben und bei der nächsten Gelegenheit komme ich ja schon mal wieder in meinen ganz hohen Workload. Das ist also die Chance, wenn ich Unternehmen projektisiert angehe. Remote ist dazu elementar. Das ist aber dann ein ganz anderes Buchkapitel noch und das wäre zu weit. Aber ich möchte ein Beispiel bringen. Wenn ich mich beim Unternehmen als Pförtnerin bewerbe, dann werde ich nicht Remote-Anforderung haben. Ich werde kein Padlet auf den Pförtnertisch legen und die Gäste anschreien, lassen Sie es liegen, wenn sie danach greifen. Das ist also klar, es gibt Stellen, bei denen ist das vor Ort wirklich notwendig. Dann gibt es aber auch Methoden wie das Riemann-Thomann-Modell, die jeden Menschen in seinen Grundbedürfnissen auffangen. Und es gibt Menschen, die haben ein stärkeres Distanzbedürfnis und trotzdem eine Wohlfühlsituation darin. Es gibt aber auch die, die ein starkes Nähebedürfnis haben. Wenn das aber in der Hierarchie dazu führt, dass Menschen immer zusammen sind, dann gibt es Drucksituationen, die sich auf Lernen, Kreativität und das Operative massiv negativ als Malus auswirken. Wir blenden das heute strategisch immer noch aus. Das heißt, es gibt wenig Strategien in Unternehmen, die ich kenne, die gezielt damit spielen. Mit dem frei-frei-Lernen, mit Produktentwicklungschancen, die sich daraus entgeben. Mit einer freieren Wahl von Ort und Zeit, die ich mandatiert an Teams gebe und Menschen. Und auch immer projektisiert auf Zeit. Projektisiert auf Zeit ist es was völlig anderes, als wenn ich in einer Stellenbeschreibung auf dauerhaft etwas mit einem Ort verbinde. Das Lernen in dieser Erdzeit der Menschen, das braucht ja manchmal auch eine Haptik. Ich muss auch mal irgendwo arbeiten können, wo ich dann eine Umgebung habe, die ganz anders ist als das Büro oder die Werkshalle, in der ich vorher war. Dort werde ich plötzlich die Dinge anders sehen. Vielleicht gehe ich dabei zur Erholung auch in irgendein Land und lerne eine andere Sprache. Vielleicht lerne ich auch, dass die mit einem Wort Dinge sagen können, für die in meiner Muttersprache ganze Sätze notwendig sind. Ich habe damit also plötzlich etwas Altbekanntes in neuem Licht. Und das ist doch gar nichts, was wir uns jetzt als schlimm oder ineffizient vorstellen müssen. Ich verstehe also nicht, warum wir nicht einfach diese Chancen nutzen, und ich möchte dazu einladen.
Einladen ist ein gutes Stichwort, Astrid. Ich glaube, wir hätten Themen für mehrere Stunden zum Sprechen. Aber haben wir leider nicht. Ich habe ja die Zeit limitiert, liegt an mir. Aber wir machen trotzdem zwei Punkte, würde ich noch gerne mit dir machen. Weil ich habe gesehen, du hast zwei, Zitate, die sind nicht von dir, die du gern nutzt. Und ich würde dich bitten, einfach vielleicht ergänzt du so, was so dein Lösungsgedanke ist, ganz kurz auf die zwei Punkte, weil ich finde die sehr faszinierend. Fangen wir mit dem einen, oder das ist ja dein Leitsatz, habe ich gelesen, wie Paula bewertet, sagt viel über Paul und vielleicht etwas über Paula.
Ja, ich glaube, den habe ich sogar kreiert, den Satz. Das ist meine Methode. Im Konfliktmanagement muss ich erstmal Zeit gewinnen, wenn ich adäquat reagieren möchte. Und das mache ich mit diesem Satz. Den auszusprechen gedanklich bringt einen Zungenbrecher. Ich frage mich dann, bin ich jetzt gerade Paul oder Paula? Beurteile ich oder werde ich beurteilt? In Hierarchien, wo dann Beurteilungen top-down notwendig sind, ist das also eine sehr delikate Sache. Wenn dann der Paul beurteilt, also wenn Paul lobt, dann hören viele, die nicht gelobt sind, das laute, stille Brüllen. Dieser Satz, der hilft, eine Reaktionssekunde, eine Schrecksekunde zu bringen, in der ich in meinen Konzentrationsmodus ruhig zurückkehren kann und dann überlegt reagieren kann.
Ich glaube, der eine oder andere hat gerade eine Menge Gedanken, und ich würde noch einen Satz draufsetzen. Das ist, glaube ich, ein Zitat von Charles Darwin. Denn wir reden über Nachhaltigkeit. Die meisten verbinden natürlich Nachhaltigkeit mit Natur, gar nicht vielleicht mit allen Themen, die wir gerade mit dir gestreift haben. Was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Mhm. Dein Lösungsgedanke dazu.
Ja, da drückt einfach die Zeit. Da drückt die Zeit, denn das trifft als erstes uns. Wir können mit dem sogenannten Lilliput-Prinzip rechnen in dieser Nachhaltigkeitsdebatte. Das heißt, Wesen, die größer als gewisse Kriterien sind körperlich, die kürzere Strecke ohne Nahrung und Trinken auskommen oder deren Nachkommen nicht so schnell flügge werden, wie es notwendig ist, die mit Hitze und Kälte nicht im schnellen Wechsel so gut umgehen können, haben keine so guten Chancen. Die Zeit, die drückt. Und es gibt, wenn wir das Wort Tiere reduziert oder gar nicht mehr verwenden, dann gibt es ganz, ganz viele Mitplayer im Team, ganz viele fördernde Effekte, die uns zugunsten kommen, die uns zu Pass kommen. Wir werden das nicht rocken, wenn wir nur die Menschen und deren Kapazität nutzen.
Genau, den lasse ich so stehen, liebe Astrid. Und wir sind jetzt bei den 5x5-Runde, unserer schnellen Runde, wo ich dich einfach bitte, den Satz oder die Frage zu stellen beziehungsweise kurz zu komplettieren. Ich, Astrid Beger, stehe für
das freie Lernen.
Nachhaltigkeit heißt für mich
Bullshit.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
mir das Leben vermiesen lassen.
Folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Ist es schlecht, wenn ich einen Umweltschützer bei einer umweltschädlichen Maßnahme erwische?
Ja, dann bin ich jetzt mal auf deine Antwort gespannt.
Nein, wir leben alle nicht auf einer Wolke. Wenn du also als Podcast-Host mal unter einem Heizpilz zu lange stehst, dann heißt das nicht, dass ich deinen Podcast nicht trotzdem sehr ernst nehmen kann.
Dankeschön, liebe Astrid Beger, dass du mein Gast war. War ein tolles Gespräch.
Oh, es ist mir eine Ehre. Ich war aufgeregt.
Und ich möchte, war dir nicht anzumerken, wer noch mehr von Astrid hören will, der googelt einfach oder sucht andere Systeme, folgt uns und wir werden uns über LinkedIn, sind wir auch immer gut zu erreichen beide. Ja, und ich ende gern mit dem, zielloses Lernen gehört zu klugen Konsum. Den würde ich gern mal noch hinten ansetzen. Ich glaube, das ist perfekt rübergekommen. Öffnet euch, setzt euch nicht selbst die Grenzen, lernt Dinge, die vielleicht gar nicht mit den Dingen zu tun haben, die wir heute tut. Und wir finden neue Wege für das neue Zeitalter der Menschen.
Ja, und das gilt in Summe für Konsum. Also auch den überdachten, klugen Konsum, allein das zu wollen, das verändert so viel.
Dankeschön, liebe Astrid.
Vielen, vielen Dank an alle Sichtbaren und Unsichtbaren heute.